Willkommen bei Rotfunk, dem Podcast des Karl-Renner-Instituts. Mein Name ist Maria Malcznik, ich bin die Direktorin des Renner-Instituts. Bevor ich meinen heutigen Gast vorstelle, gibt es wieder gute Nachrichten aus der Welt der Sozialdemokratie. Tausende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beschäftigen sich mit den wichtigsten Themen unserer Zeit und produzieren dabei Wissen, das politisches Handeln bereichern und verbessern kann. Auf der anderen Seite wissen Politikerinnen und Politiker aus ihrer täglichen Arbeit, in welchen Bereichen es Bedarf an Expertise gibt und was auch nötig ist, um politische Projekte zu gestalten. Diese beiden Perspektiven bringt ein neues Projekt des Renner-Instituts zusammen. Auf www.wissenschaftundpolitik.at tauschen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Politikerinnen und Politikern aus und profitieren dabei von dem Wissen und der Erfahrung des bzw. der jeweils anderen. Und wir als Leserinnen und Leser werden dabei auch gescheiter. Schaut doch rein, die Adresse ist www.wissenschaftundpolitik.at. Heute begrüße ich bei mir den Politikwissenschaftler Vedran Čihić. Er ist an der Uni tätig und auch in einem Forschungsinstitut und ist Teil des wissenschaftlichen Netzwerks des Karl-Renner-Instituts. Lieber Vedran, herzlich willkommen. Ich würde dich bitten, dass du dich unseren Hörerinnen und Hörern vorstellst.
Danke für die Einladung. Vedran Čihić ist mein Name und der Name sagt bereits, dass ich irgendwie ein typischer Österreicher bin. Es gibt ja so viele, die so heißen. Also ich stamme aus Bosnien und Herzegowina, bin während des Krieges in den 90er Jahren aus Bosnien nach Österreich geflüchtet, war zeitlang auch in Treskirchen, bringe auch diese Flucht- und Eingewöhnungserfahrung mit, die mich natürlich auch in meiner späteren wissenschaftlichen Arbeit sehr stark geprägt hat. Ich habe an der Uni Wien studiert und promoviert, reise sehr viel herum, aber einer der ganz großen Schwerpunkte meiner Arbeit ist Ost- und Südosteuropa und auch Westbalkan oder die Staaten, die nach dem Zerfall des jugoslawischen Staates entstanden sind. Und da versuche ich nicht nur zu forschen, sondern auch, sagen wir, aktionistisch tätig zu sein, Initiativen zu begleiten, in der Öffentlichkeit tätig zu sein. Und ich finde, dass diese Arbeit gerade auch in Österreich einen besonderen Wert hat, weil Österreich in Bezug auf diese Region eine sehr starke Nahebeziehung hat und nicht zuletzt auch die neue Regierung, aber auch jede Regierung bislang in den letzten Jahrzehnten den Westbalkan als einen expliziten Schwerpunkt in der Außenpolitik bestimmt hat.
Unsere Wege haben sich ja, seit ich im Renner-Institut bin, mehrmals gekreuzt, unter anderem deshalb, weil ja auch natürlich das Renner-Institut in den Aktivitäten, was Europa und Europapolitik betrifft, einen Schwerpunkt auch auf den Westbalkan legt und wir auch quasi gemeinsam Teil einer Initiative sind, die sich mit dieser Region beschäftigt. Und wir wollen auch eben gern heute über den Westbalkan sprechen. Vielleicht nur zum Einstieg, worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir Westbalkan sagen? Welche Länder sind das und wie groß ist das ungefähr? Wie viele Menschen leben dort? Wie ist ungefähr die Wirtschaftsleistung? Damit wir das einmal in Relation quasi zu anderen Ländern, die wir gut kennen, setzen können.
Ja, der Begriff selbst, der ist ja ziemlich verwirrend bis zu einem gewissen Grad. Also wenn man dann sagt Westbalkan, was ist denn den Ostbalkan? Gibt es einen Südbalkan? Gibt es einen Ostbalkan? Also für die Menschen in Österreich ist die gewöhnliche Bezeichnung Jugoslawien oder die Staaten des ehemaligen Jugoslawien. Nur dass beim Westbalkan auch das nicht stimmt. Slowenien und Kroatien sind als Mitgliedstaaten der Europäischen Union nicht Teile des Westbalkans. Und Albanien, das nicht zu Jugoslawien dazugehört hat, ist ein Teil des Westbalkans. Das heißt, heute könnten wir sagen, das ist ein Terminus technicus, ein technischer Begriff. erfunden oder gebraucht auch von der Europäischen Union, um jene Staaten zu bezeichnen, die sich auf dem Weg Richtung Europäische Union oder europäische Erweiterung befinden. Es sind 6 Staaten derzeit, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Mazedonien oder Nordmazedonien seit einiger Zeit, Albanien, Kosovo und Montenegro. Die Region an sich ist umgeben von anderen Staaten der Europäischen Union. Auf einer Karte dargestellt wäre das auch so ein Fleck mitten im Gebiet der Europäischen Union.
Eine Insel quasi.
Eine gewissermaßen eine Insel, die außerhalb der Union steht und auch mit besonderen Problemen auch zu kämpfen hat. Die Bevölkerungsanzahl ist überschaubar. Jetzt im europäischen Vergleich sind etwa 18 Millionen Einwohner minus plus, weil auch die Statistiken nicht zuverlässig sind und weil es in der letzten Zeit auch eine sehr starke Abwanderung aus all diesen Staaten gibt. Aber in etwa 18 Millionen Einwohner, kleiner als Rumänien, als das benachbarte EU-Land. Und auch von der Wirtschaftsleistung ist es für Österreich zwar sehr wichtig, weil Österreich da einer der wichtigsten Außenhandelspartner für diese Region ist, aber insgesamt im europäischen Vergleich ist es von der Wirtschaftsleistung vergleichbar mit Bulgarien, Rumänien zusammen. Und Bulgarien und Rumänien zusammen haben um einiges mehr an Wirtschaftsleistung aus der Westbalkanregion, aber in etwa vergleichbar, also auch mit den baltischen Staaten. Das heißt also eher eine kleine Region, aber aus anderen unterschiedlichen Gründen, also die man schnell aufzählen kann, also sowohl geografisch als auch historisch, als auch was das Humankapital, sehr wichtig für die Europäische Union.
Mhm. Wie würdest du denn, ich weiß, es ist eine große Frage, aber wie würdest du denn die politische Situation in der Region beschreiben?
Die Situation, so ganz pauschal, könnte man als nicht ganz optimal bezeichnen. Also das ist natürlich, es gibt Unterschiede zwischen den einzelnen Staaten, aber es gibt doch einen ziemlich deutlichen Trend in der gesamten Region. Und dieser Trend lautet, dass man sich in der Demokratieentwicklung eher in einer Phase der Stagnation befindet. Das heißt, die Region hat in den letzten, sagen wir, 10 bis 15 Jahren keinen großen Fortschritt auf dem Demokratisierungspfad gehabt und es gibt auch, was die wirtschaftliche Leistung betrifft, eher bescheidene Zahlen. Es gibt in einigen Staaten weiterhin große politische Probleme. Also das ist Bosnien-Herzegowina mit einer komplexen Verfassungsstruktur und mit einer politischen Kultur, die sehr konflikthaft und problematisch ist. Es gibt in Serbien eine sehr starke Dominanz einer politischen Partei, einer politischen Bewegung, die von manchen als autoritär bezeichnet wird. Es gibt einen unvollständigen Staat unter Anführungsstrichen, das ist Kosovo. Kosovo ist weiterhin von 5 Staaten der Europäischen Union nicht anerkannt und von etwa 70, 80 Staaten der Vereinten Nationen auch nicht anerkannt. Das heißt, genießt keine vollständige Souveränität und da ist dementsprechend auch die Lage und sind auch die Entwicklungsperspektiven etwas eingeschränkt. Es gibt aber zugleich durchaus Beispiele, wo in der letzten Zeit auch Fortschritte erzielt wurden. In Nordmazedonien gab es im Jahr 2017 einen Regimewechsel. Die Sozialdemokraten mit Zoran Zaev an der Spitze haben den alten autoritär regierenden Premierminister also Gruevski abgelöst und haben einen doch sehr offensiven Kurs Richtung Europa, Richtung NATO-Mitgliedschaft, Richtung Rechtsstaatlichkeit und auch soziale Demokratie gesetzt, haben auch den Namen des Staates in einem historischen Abkommen mit Griechenland geändert und verändert Richtung Nordmazedonien und befinden sich jetzt oder klopfen an der Tür der NATO. Die NATO-Mitgliedschaft folgt bald für Nordmazedonien und auch mit der Europäischen Union ist man dabei, trotz einiger Schwierigkeiten auch die Verhandlungen über die Mitgliedschaft langsam aufzunehmen. Das heißt, eine gemischte Bilanz, aber insgesamt in der ganzheitlichen Betrachtung der Region doch eher überwiegend eine Stagnation beziehungsweise eine problematische politische Entwicklung.
Vielleicht bleiben wir gleich bei Nordmazedonien. Da hat es ja im Herbst, wäre ja wäre geplant gewesen, dass die EU sich dazu entschließt, Beitrittsverhandlungen aufzunehmen mit Albanien und Nordmazedonien. Das ist hauptsächlich am Veto Frankreichs gescheitert, damals im Herbst. Und das war natürlich ein schwerer Rückschlag auch für die Regierung in Nordmazedonien und für Premierminister Soran Zaev persönlich. Es wird jetzt demnächst Wahlen geben in Nordmazedonien. Und auf der anderen Seite, glaube ich, hat sich aber jetzt was getan im Zusammenhang mit den Beitrittsverhandlungen. Frankreich hat quasi die eigene Position ein Stück weit aufgeweicht und ist quasi einen Schritt auf die Länder und auch auf die quasi EU-Partnerinnen und Partnern zugegangen. Was tut sich da?
Ja, da ist die Situation in der Tat sehr dynamisch. Die Erweiterungspolitik der EU insgesamt stand meiner Meinung nach sehr lange Zeit auf einem technokratischen und bürokratisierten Abstellgleis. Man hat in der EU, sagt man unter den Experten, so getan, als ob man diese Erweiterung tatsächlich will, hat sie auch dann eben technokratisch durch die Europäische Kommission vorangetrieben. Und die Staaten haben so getan, als ob sie sich tatsächlich der EU annähern wollen. Beide Seiten haben aber nicht wirklich eine sehr starke Bereitschaft dazu gehabt. Also weder die EU zur Erweiterung noch viele der Regime in der Region sich tatsächlich zu öffnen. Mit Nordmazedonien ist es anders. Nordmazedonien hat in den letzten zwei Jahren alles, was die Europäische Union verlangt hat an Reformen, als Voraussetzung für den Beginn der Verhandlungen erfüllt. Und als es dann soweit war, dass man die Verhandlungen mit Nordmazedonien und auch Albanien aufgrund von diesen erfüllten Voraussetzungen aufnimmt, hat sich vor allem auch der französische Präsident Emmanuel Macron dagegen gestellt, aber auch Holland und auch Dänemark bei Albanien war recht skeptisch. Das Argument von Macron war, dass die EU sich zunächst einmal intern konsolidieren, also vertiefen muss, bevor man dann den nächsten Erweiterungsschritt setzt. Kritiker haben auch Macron vorgeworfen, dass er das aus innenpolitischen Gründen macht und vor allem auch, dass es eigentlich das ganze Erweiterungsprojekt bedroht und gefährdet, weil wenn man eben dieses Basisprinzip, das grundlegende Prinzip des Versprochenen nicht einhalten kann, dann nutzt sich die Politik ab. Es gab in der Zwischenzeit eine große Dynamik, also in Mazedonien, in Nordmazedonien hat sich der sozialdemokratische Premierminister entschieden, zurückzutreten, eine interimistische Regierung mit der Fortführung der Geschäfte zu beauftragen und auch neue Wahlen auszurufen. Die finden jetzt im April statt. Das heißt, er wollte die Menschen befragen, was sie sich über die Zukunft und die nächsten Schritte Nordmazedoniens denken. Vor allem auch deswegen, weil er seinen letzten Wahlkampf mit dem Versprechen der Aufnahme der EU-Verhandlungen und auch mit der Aufnahme in die NATO bestritten hat. Derzeit hat diese Dynamik in den letzten Monaten dazu geführt, dass die Europäische Kommission einmal eine neue Methodologie zur Erweiterung präsentiert hat, wo sie weitgehend oder sehr stark auf Paris zugeht und auch den Mitgliedstaaten mehr Rechte in diesem Erweiterungsprozess einräumt, bis hin zur Möglichkeit, den Prozess jederzeit rückgängig zu machen bei Verletzungen von europäischen Grundwerten. Und als Reaktion auf diese neue Methodologie gibt es Gerüchte oder auch erste Statements aus Paris, dass man bereit ist, die strenge Blockadepolitik aufzugeben und doch demnächst auch den Weg für Nordmazedonien und Albanien für die Aufnahme der Gespräche freizumachen. Die Entscheidung wird vermutlich im Frühjahr fallen, also es gibt im Mai ein Westbalkan-Gipfeltreffen in Zagreb im Rahmen der kroatischen EU-Ratspräsidentschaft und dann auch den Europäischen Rat im Juni. Und wenn alles so läuft, wie es jetzt aussieht, sollten dann Nordmazedonien und Albanien tatsächlich auch die Verhandlungen bis zum Sommer oder vor dem Sommer noch aufnehmen können. Und das wäre in der Tat sehr wichtig und seitens der Europäischen Kommission als Einlösen des Versprechens auch notwendig, um das Erweiterungsprojekt auch tatsächlich weiter am Leben zu erhalten.
So als Beobachterin aus der Ferne, quasi aus Wien, habe ich in den letzten Jahren schon den Eindruck gewonnen, also vor allem, wenn man zum Beispiel nach Nordmazedonien schaut, dass die Entwicklung der Region in dem, was aus unserer Sicht ein positiver Sinn wäre, schon davon abhängt, welche Parteien die Wahlen gewinnen oder an der Macht sind. Und ich bitte korrigiere mich, wenn du das anders siehst, aber ich habe den Eindruck, auch wenn man nach zum Beispiel nach Bosnien schaut, dass tendenziell die konservativen Parteien viel nationalistischer sind als die linken Parteien oder die sozialdemokratischen Parteien und dass dort, wo sozialdemokratische Parteien quasi Wahlen gewinnen und auch an Regierungen beteiligt sind, dass es dort eher quasi positive Entwicklungen gibt im Sinn der Durchsetzung von Freiheitsrechten und auch quasi der Anspruch, ein besseres Leben quasi für die breite Bevölkerung zu ermöglichen. Jetzt ist die Frage, wie geht's denn überhaupt den sozialdemokratischen Parteien in der Region? Unterschiedlich nehme ich an. Also es gibt Länder, wo sie stärker sind und Länder, wo sie schwächer sind. Aber wie würdest du denn das so kursorisch umschreiben?
Na, es ist insgesamt doch ein ziemlich gemischtes Bild, vor allem aufgrund einer ziemlich einfachen regionalen Besonderheit. Und das ist die liegt begründet in der Entwicklung der politischen Parteien in den letzten 2 bis 3 Jahrzehnten. Die haben sich sehr stark, also viele Parteien haben sich sehr stark ideologisch in eine breite Mitte begeben, in der alles möglich ist. Es gibt natürlich Kollegen und Kolleginnen, die auch Vergleiche ziehen mit Tony Blair und dem Dritten Weg. Einige andere, die auch von einer Neoliberalisierung der Parteilandschaft sprechen. Aber herausragende Eigenschaften vieler Parteien sind, dass sie sehr hierarchisch strukturiert sind, dass sie einen starken, in der Regel Mann, an der Spitze haben und dass sie stramm regiert werden und auch die Tendenz haben, die Institutionen sehr stark für sich zu beanspruchen, wo dann dass die wichtigsten Merkmale der Parteien sind und nicht mehr die tatsächliche ideologische Orientierung. Das ist so ein allgemeines Muster. Dennoch gibt es Unterschiede. Es gibt in der Region viele Parteien, die weiterhin in den 90er Jahren aus den 90er Jahren ihre Existenz schöpfen gewissermaßen, die in diesem nationalistischen, nationalen Narrativ geblieben sind. Es gibt aber auch Parteien, die etwas Positives aus der sozialistischen Vergangenheit auch noch mitgenommen haben, und zwar diese Vision eines sozialistischen, demokratischen Staates oder demokratischen Sozialismus. Und da kann man zum Beispiel bei den nordmazedonischen Sozialdemokraten durchaus sagen, dass sie auch sowohl ideologisch als auch in ihrer Grundausrichtung sehr nahe an einer Vorstellung einer progressiven, sozialdemokratischen, europäischen Partei liegen, sowohl was die Grundrechte und Grundfreiheiten betrifft, als auch die Ausgestaltung der Wirtschaft, die Lage der Arbeiterinnen und Arbeiter, die Frage, wie man das Sozialsystem, das medizinische System strukturiert, etc. etc. Das ist ein positives Beispiel und ich glaube, aus diesem ließe sich auch einiges für die sozialdemokratischen Parteien in Europa lernen. Vor allem auch, es ließe sich viel lernen von diesem Enthusiasmus und der Energie und dem Willen, die Gesellschaft zu verändern und gegen die autoritären Tendenzen, die es in Mazedonien so stark gab, anzukämpfen. Zugleich gibt es aber sozialdemokratische Parteien, die in ihrem Namen die Sozialdemokratie weiterhin mittragen, aber alle Grundsätze und Prinzipien der Sozialdemokratie längst verraten haben, dass schlimmste, um das so salopp auszudrücken, Beispiel ist die Sozialdemokratische Partei in der Republika Srpska, die unabhängigen Sozialdemokraten des Mitglieds der bosnischen Präsidentschaft Milorad Dodik. Milorad Dodik und seine Partei haben in der Tat mit Sozialdemokratie nichts zu tun. Das ist eine sehr nationalistische, stramm, autoritär strukturierte Partei, die sich auch am Staat oder am System bereichert, in Korruption verwickelt ist, etc. etc. Also das ist in der Tat ein Verrat an sozialdemokratischen werden. In der restlichen Region haben wir interessante Entwicklungen im Kosovo, zuletzt mit Albin Kurti, eine neue Form einer linken, aber zugleich nationalbewussten Politik, links im sozialen und im wirtschaftlichen Bereich, was die öffentliche Infrastruktur betrifft, aber rechts oder eher national in der Frage, wie man mit der Souveränität des Landes umgeht. Und das erklärt sich sicherlich aus einer spezifischen kosovarischen Position, wo die Souveränität ganz einfach und die Staatlichkeit eingeschränkt ist. Serbien ist sicherlich dann auch, vielleicht noch um ein letztes Stichwort zu liefern, ist in der Tat auch ein großes Problem. Da haben wir eine sozialdemokratische Tradition in den 2000er Jahren gehabt, eine demokratische Partei, die auch sich in der europäischen sozialdemokratischen Familie zurechtgefunden hatte, aber jetzt mit einer sehr starken, dominanten Form der Herrschaft durch Aleksandar Vučić, durch den derzeitigen Präsidenten und seine nationalkonservative serbische Fortschrittspartei sind auch die Spielräume für progressive, linke, sozialdemokratische Politik eingeschränkt worden. Und da wird sicherlich auch die Zukunft Serbiens sehr stark davon abhängen, ob man es in der serbischen Parteilandschaft, in der Gesellschaft schafft, auch wieder Platz für die progressiven sozialdemokratischen Ideen zu finden.
Gibt es da Initiativen in Serbien?
In Serbien gibt es leider eine sehr zerstrittene Opposition, wo zwar auch sozialdemokratische Parteien oder progressive Parteien auch darunter sind, die sind aber alle marginalisiert durch diese sehr starke Dominanz von Vučić. Was es aber in Serbien gibt, und das ist vielleicht eher positiv und verspricht mehr für die Zukunft, sind viele soziale Bewegungen, Protestbewegungen, kleine Initiativen auf der lokalen Ebene, die sehr stark demokratisch, europäisch, auch einige von ihnen links sich verorten und eigentlich vom ideologischen Grundgerüst sehr nahe an dem liegen, was in Europa einen demokratischen, progressiven Konsens darstellt. Da ist derzeit sicherlich mehr zu finden und vielleicht auch in der Zukunft mehr zu erwarten als von dieser, wie man sagt, captured politischen Landschaft, dieser gefangen genommenen politischen Landschaft durch eben einen autoritären Führer und durch eine autoritäre Partei.
Ich möchte dann auch später nochmal ganz kurz zurückkommen auf die Frage der Zivilgesellschaft, weil ich auch den Eindruck habe, dass das schon ein Hoffnungsschimmer ist in der Region. Aber über ein Land haben wir noch nicht gesprochen, wo ich glaube, dass es wert ist, es auch zu erwähnen und kurz darüber zu sprechen, das ist Albanien. Wie siehst du in Albanien die politische Situation? Auch gibt es dort Fortschritte? Es gab eine Justizreform. Es gibt dort auch eine sozialdemokratische Regierung. Albanien wird quasi, ist im Zweierpack mit Nordmazedonien Teil der Diskussion um Beitrittsverhandlungen mit der EU, aber ist quasi immer das Land, das man dann so mit meint und dass man so mitzieht. Wie siehst du das?
Albanien hat in den letzten Jahren eine ziemlich beachtliche Entwicklung durchgemacht und von einem Land, das sehr rückständig war, sehr unterentwickelt war, in den 90er Jahren noch und vor allem auch davor, während der Hoxha-Herrschaft, hat sich Albanien zu einem ziemlich modernen, also in weiten Teilen des Landes, auch vor allem auch in der Hauptstadt, zu einem modernen Staat entwickelt. Aber es gibt natürlich noch große Mängel und es gibt noch große Verstimmungen auch auf der politischen Ebene. Also wir haben seit einiger Zeit mit Edi Rama einen sozialdemokratischen Premierminister, der viele Reformen in Angriff genommen hat, durchaus auch von der Europäischen Union, von Berlin, von Österreich positiv gesehen und aufgenommen wurde. Als ehemaliger Künstler, als jemand, der querdenkt, der laut und offen spricht. Aber da hat es auch Erfolge gegeben. Also die Justizreform wurde durchgeführt. Es gibt noch weiterhin Mängel. Es braucht noch sehr viel. Aber Albanien hat einige Reformen tatsächlich in Angriff genommen. Und das ist auch der Grund, warum ich auch der Meinung bin, dass Albanien auch die Verhandlungen aufnehmen sollte über die Mitgliedschaft in der Europäischen Union, weil das ganz einfach auch diese Reformkräfte nochmal stärken könnte. Das Problem in Albanien liegt aber derzeit im politischen System selbst. Also die Opposition, die vorher auch regiert hat, nimmt am parlamentarischen Leben nicht teil und beschuldigt auch Edi Rama und seine Regierung, dass sie an Korruption beteiligt sind, dass sie sehr starke Formen der Herrschaft ausüben, verwenden dann auch den Vorwurf des Autoritarismus in einer sehr fein verpackten Form. Und da ist es auch in der Tat also von außen sehr schwer, Dinge auseinanderzuhalten. Also es gibt auch sicherlich beim Edi Rama in seiner Persönlichkeitsstruktur Momente, wo eine gewisse Form von Selbstherrlichkeit auch zum Ausdruck kommt, zugleich aber auch Bereitschaft, die Gesellschaft zu reformieren. Und ich glaube, die große Aufgabe wird jetzt sein, auch seitens der Europäischen Union wirklich den Prozess zu beginnen und zu versuchen, auch die politischen Gräben, die es in der Gesellschaft gibt, zu kitten. Und die zweite große Aufgabe, aber das ist dann zugleich auch die Aufgabe für die gesamte Region, auch in Albanien gibt es eine akute Auswanderung von jungen Menschen. Die gibt es in Serbien, in Bosnien, auch in Bulgarien, Rumänien. Und es gibt Prognosen der Vereinten Nationen, die bei gleichbleibendem Tempo der Auswanderung aus diesen Staaten von einem Bevölkerungsverlust von 15, 20, 25% ausgehen bis zum Jahr 2050. Das ist auch für Albanien ein gutes Problem. Und weder Edi Rama noch die anderen Regierungen in der Region haben bis jetzt ein Rezept dafür gefunden. Und es ist auch gar nicht einfach, ein klares Rezept zu finden. Und das belastet dann zusätzlich auch noch einmal nicht nur das politische, sondern auch das gesellschaftliche und das wirtschaftliche und das soziale Leben in all diesen Staaten und so eben auch in Albanien.
Du hast mir ein gutes Stichwort gegeben, weil an dieser Frage, die du oder an diesem Problem aufrissst, den du jetzt zuletzt, also zum Schluss quasi umrissen hast, darauf basiert ja diese Initiative, an der quasi das Renner-Institut und auch das OIP, für das du arbeitest, und das IIP beteiligt sind, da geht es darum, dass quasi wir uns genau das anschauen. Quasi wie geht's vor allem auch den jungen Leuten im Westbalkan. Es gibt eine Gruppe, die wir zusammengestellt haben, die besteht aus jungen, gut ausgebildeten, teilweise in zivilgesellschaftlichen Organisationen aktiven Menschen aus den Ländern des Westbalkans, die sich die einander regelmäßig treffen. Und wir touren mit dieser Gruppe auch quasi durch die europäischen Hauptstädte, um die Sicht, um deren Sicht auf die Dinge in ihrer Region quasi auch mit Diplomaten und Diplomatinnen und Politikerinnen und Politikern, Beamten, Beamtinnen quasi zu besprechen. Es gibt auch ein Papier jetzt, das veröffentlicht worden ist, Vision 2030 heißt das. Was glaubst du, bringt diese Initiative und welche quasi konkreten politischen Vorschläge, die sich auch an die EU richten, aber auch an einzelne Staaten wie Österreich richten können, sind wertvoll, um quasi die Entwicklung der Region auch zu unterstützen und vor allem auch für diese Leute zu unterstützen und zum Beispiel diese verheerende Abwanderung quasi für die Region auch zu reduzieren.
Ja, die Initiative der drei Institute, und es ist wunderbar und so wichtig, dass auch das Renner-Institut dabei ist, das Renner-Institut, das OIP und das IIP, ist zwar eine kleine, aber doch sehr effiziente und effektvolle Initiative. Und die hat einen einfachen Ausgangspunkt, und zwar waren wir der Meinung und sind wir der Meinung, dass in der Region in den letzten 1 bis 1,5 Jahrzehnten eigentlich eine Form von einer Stagnation sich breit gemacht hat, wo vieles zwar vorgeschlagen wird, aber im Grunde genommen versickert das Ganze in institutionellen Kanälen oder erschöpft sich in technokratischen oder nicht wirklich wirkungsvollen Reformen seitens der EU oder durch die Institutionen. Und die Vorstellung, dass es auch die nächsten Jahrzehnte so weitergeht, in dieser grauen Zone zwischen der EU und den anderen geopolitischen Kräften, die sich am Balkan breit machen, von Russland über Türkei, aber auch China, das hat uns und auch diese jungen Menschen oder besorgt uns eigentlich ziemlich stark. Und die Idee war, dass man von den jungen Generationen oder unbedingt auch eine Vision einer Gesellschaft, einer freien, offenen, liberalen Gesellschaft in der Zukunft entwerfen muss, und zwar heute, damit man auch einen Ansatzpunkt hat, um an diesen vorgeschlagenen Visionen auch zu arbeiten oder sich abzuarbeiten im positiven Sinne. Die Initiative ist klein, aber wie gesagt bereits überall gewesen, also wo man sein muss, um heutzutage für Veränderungen am Westbalkan zu werben, von Brüssel bis Den Haag, Berlin, in der Region, zuerst in Tirana, Paris, also jetzt kommt demnächst Sarajevo und Zagreb, kurz vor dem Westbalkan-Gipfel an die Reihe, sind etwa 25 junge Menschen, die sehr enthusiastisch sind, die die Region als und die Zukunft der Region als ihre eigene Zukunft auch verstehen. Und in diesem Policy Paper, das du erwähnt hast, hat diese Gruppe von jungen Menschen auch versucht, diese Vision 2030 zu skizzieren. Was sind Bestandteile davon? Es gibt so ganz fundamentale Dinge da drinnen, also wie Grund- und Menschenrechte oder wie die Schützung, wie Schutz von der Rechtsstaatlichkeit und eine freie Justiz. Es geht aber auch sehr stark in Bereiche, die in der öffentlichen Wahrnehmung wenig, also in der Europäischen Union zumindest, so wenig Platz finden, wie Versöhnung oder die Frage, wie man auf eine gerechte Art und Weise mit der Vergangenheit umgehen kann, um die Ressourcen für die Zukunft freizumachen. Es geht um die Frage einer grünen, nachhaltigen Form des Wirtschaftens, also wo man sich gerade auch bei den Jugendlichen, aber insgesamt sehr große Sorgen macht über die Umweltverschmutzung in der Region. Gerade jetzt in den Wintermonaten waren viele der Städte in Südosteuropa bei den weltweiten Rankings der Luftverschmutzung ganz vorne. Also Belgrad aktuell gestern wieder Nummer 1 vor allen anderen griechischen Städten.
Nummer 1 bei den verschmutztesten Städten
weltweit. Das heißt, da hat die Gruppe einiges an Ideen entwickelt, also wie man auch tatsächlich Wirtschaftswachstum vereinbaren kann mit einer sozialen und ökologisch gerechten Reform innerhalb der Staaten. Man hat sich auch Gedanken darüber gemacht, wie man die Region auch näher zueinander bringt. Also das ist eine kleine Region, 18 Millionen Einwohner. Es braucht aber zum Beispiel für jemanden, der aus Mazedonien nach Sarajevo reisen möchte, einen Umweg über Wien, damit man dann 15 Stunden später in Sarajevo ankommt. Das heißt, da geht es auch um die Frage, wie man durch eine Infrastruktur auch Möglichkeiten schafft, dass man zueinander findet. Und da hat man, denkt man nicht nur an die physische Infrastruktur, sondern auch an die mentale Infrastruktur, also wie man zwischen den Jugendlichen zusammenarbeiten kann. Glücklicherweise gibt es da auch eine Initiative, die heißt RYCO, Regional Youth Cooperation Office, das nach dem Vorbild des deutsch-französischen Jugendwerks aufgebaut wurde und demnächst intensiv beginnen wird, die Schulkinder und auch die Hochschulkinder und größere Kinder, die dann bereits studieren, in der Region auszutauschen und zu bewegen, also in Bewegung zu setzen. Und auch da verspricht sich auch unsere Initiative einiges. Aber insgesamt unter dem Strich ist es tatsächlich eine Vision einer Gesellschaft, die zu Europa dazugehört, weil Balkan ist ein integraler Bestandteil Europas. Es ist eine Vision einer sozial gerechten Gesellschaft, in der Grundrechte und Grundfreiheiten für alle garantiert sind, und in der auch Ungleichheiten, von denen es sehr viele in sehr vielen Bereichen gibt, sei es zwischen Männern und Frauen oder den Arbeitern und Arbeiterinnen im Arbeitsprozess, dass man diese auch minimiert. Und wenn man so will, ist diese Vision auch eine europäische Vision. Also weil das ist sicherlich auch die Vision von jungen Menschen in Portugal oder in Spanien oder auch in vielen anderen Teilen Europas. Und damit könnte man auch sagen, dass die Botschaft dieser Gruppe und auch die ganz große Botschaft insgesamt lautet, Entwicklungen und der historische Zeitpunkt oder der historische Moment, in dem wir leben, hat auch zu einer Vereinheitlichung der Lebenswelten und Erfahrungswelten auch geführt im ganzen, auf dem ganzen europäischen Kontinent. Und Erfahrungen, die junge Menschen in Nordmazedonien oder in Albanien machen, sind strukturell Erfahrungen von jungen Menschen auch vielleicht irgendwo Portugal oder eben in Italien oder Spanien ähnlich. Und wir brauchen auf diese Fragen auch gesamteuropäische Antworten. Und das ist auch der Grund, warum diese Gruppe meint, dass Balkan bereits ohnehin ein Teil Europas ist und auch, dass auch diese Tatsache auch sich niederschlagen sollte in einer Region, die dann auch irgendwann als vollwertiges Mitglied der Europäischen Union, in die Union aufgenommen wird.
Eine Frage habe ich noch zum Schluss, eine persönliche Frage. Du bist Wissenschaftler und politischer Aktivist und verbindest beides auch in deiner Arbeit. Warum denn?
Der erste und sehr einfache Grund ist der, dass ich der Meinung bin, dass die Wissenschaft nicht apolitisch sein darf. Das heißt, gerade auch die Sozialwissenschaften und auch die Geisteswissenschaften haben die Aufgabe, zum Zustand der Gesellschaft was zu sagen und beizutragen. Und der wichtigste Beitrag ist die Produktion eines objektivierbaren, unabhängigen Wissens. Also das ist in Zeiten von Postwahrheiten oder in Zeiten, also wo auch dann im politischen Leben oder im gesellschaftlichen Leben sehr vieles auch auf Halbwahrheiten und Lügen basiert, eine sehr, sehr wichtige und notwendige Aufgabe. Und zweitens bin ich dann der Meinung, und das ist auch der Grund, warum ich politisch aktionistisch gewissermaßen tätig bin, ich bin der Meinung, dass jeder europäische Bürger nicht in einer passiven Position verharren darf. Die Passivisierung auch der Einzelnen, nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch darüber hinaus, ist eine Gefahr für die Demokratie, weil eine Passivierung oder Passivisierung bedeutet ja auch zugleich, dass man politisch abstumpft, dass man verfänglich wird für Ideologien, die antidemokratisch sind, die sich auch gegen die Menschenwürde richten. Und da ist es dann umso wichtiger, dass man teilnimmt, dass man sich engagiert, dass man Energie mitbringt und dass man auch versucht, tatsächlich auch das eigene Leben und die Gesellschaft, in der man lebt, auch zu gestalten. Und in dem Sinne sind für mich Wissenschaft und Aktionismus oder Öffentlichkeit nicht voneinander zu trennen.
Ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Vedran, für dein Kommen. Ich habe den Eindruck, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Wir haben nur einen kleinen Teil der wichtigen Fragen quasi des Westbalkans und der progressiven Politik dort angesprochen. Aber wir werden auch weiterhin in Kontakt bleiben und auch unsere gemeinsame Initiative weiterhin am Leben halten. Wie gesagt, das Policy Paper, das aus unserer Westbalkan-Initiative entstanden ist, umreißt konkrete Politikvorschläge für die Region am Westbalkan. Ihr könnt es auf unserer Homepage www.renner-institut.at downloaden. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie haben gerne zugehört und sind auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Wie immer zum Schluss die Bitte auch weiter zu sagen, dass es den Podcast Rotfunk gibt, der aktuelle und grundsätzliche politische Debatten hörbar macht. Abonnieren Sie uns, folgen Sie uns auf Twitter und bewerten Sie uns im iTunes Store bitte mit 5 Sternen, damit uns auch andere Hörerinnen und Hörer leichter finden können. Bis zum nächsten Mal. Produziert wird dieser Podcast vom Karl-Renner-Institut und Missing Link. Musik und technische Umsetzung von Peter Kollreider, Hörwinkel. Missing Link.